So, ihr Lieben, haben wir Gäste unter uns? Ich glaube nicht. Gut. Der Titel heißt heute Morgen, der Tisch ist gedeckt. Um was, denkt ihr, geht es? Um was geht es heute? Versorgung. Feinde. Regine, du hast es eigentlich zu mir gesagt vor dem Gottesdienst. Yes. Willst du es nochmal sagen? Kannst du erinnern? Ja, und wo steht es? Super. Und da gehen wir heute rein. Ich finde es echt interessant. Psalm 23 wird in Christentum und in Judentum gleich gebraucht. Sei es bei Beerdigungen, sei es bei der Kiddush, wenn die das Gebet, dieses Heiligkeitsgebet sagen. Manchmal nehmen die Psalm 23 dazu. Zwischen die Mahlzeiten, zwischen in Sabbat, die erste und zweite Mahlzeiten, würden die Judentum das gebrauchen, diese Psalm, weil es denen wichtig ist. Und wir nutzen es, und ich muss schon schmunzeln, in der Schule ist es gang und gäbe, das auswendig zu lernen. Und jetzt möchte ich wissen, welche Generation musste das in der Schule auswendig lernen? Sixte, wir bleiben treu, unsere Regel. Egal wie jung und alt, das müssen wir lernen. Psalm 23, und weil ihr das schon alles kennt auswendig, ne? Nein, ich mache nur Witze. Wir werden das schon jetzt hier auf der Beamer tun. Wir werden das laut alle zusammen vorlesen. Okay? So, auf den Zahl 3 geht's los. 1, 2, 3. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, Becher fließt. Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Sehr schön. So ein tröstender und dennoch ermutigender Psalm. Gott ist unser Hirte. Im gesamten östlichen Denken und ganz besonders in der biblischen Literatur ist ein König wie ein Hirte. Hatte ich vorher nicht so gewusst. Und es steht in 1. Mose gleich vorweg in 49, Vers 24, beschreibt Jakob Gott als einen Hirte. Und hier steht's: aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände. Durch die Hände des mächtigen Jakobs von dort, dem Hirten, dem Stein Israels, von dem Gott deines Vaters, der helfe dir. Und Gott, den Allmächtigen. Und es gibt mehrere Erwähnungen, dass Gott der Hirte ist im Alten Testament. Man kann das wirklich schön lesen und durchlesen und einfach tiefer gehen mit den Thematik, was bedeutet Gott als Hirte vielleicht für dich. Interessanterweise war der Arbeit eines Hirten eine niedrigste als aller Arbeiten. Deshalb, als Josef in Ägypten war, wer das Volk Israel hat, die Hirtenamt übernommen, weil es wie ein Drecksarbeit war. So, wenn wir das vergleichen, dass Gott ein Hirte ist, dann kann ich davon sagen, Gott macht die Drecksarbeit. Oder? Kann man davon ausgehen? Der ist König aller Könige und dennoch macht er Drecksarbeit. Der ist nicht zu groß dafür, dass er uns begegnet auf ein Level der Menschlichkeit, dass du ihn erkennst, für wer er ist. Und ich finde es so grandios, aber wie David etwas anders betont eigentlich. Er betont diese intime Beziehung zwischen einer Hirte und einer Schafe. Das ist sein Verlangen, während er das schreibt. Der Hirte wohnt mit seinen Schafen. Er ist zwar auch König und majestätisch, der ist der Fels, der ist unser Schild und feste Burg, aber dennoch ist er nahbar. Und es steht im Vers 1, der Herr ist mein Hirte, nicht irgendeine Hirte. Was sagt David hier? Mein Hirte. Wir übersehen manchmal die kleinen Worte in die Bibel, weil wir das in der Schule auswendig gelernt haben. Aber der ist mein Hirte, sagt David. Und wenn er für keine andere ein Hirte ist, so ist er doch für mich eine Hirte, posaunt er heraus in dieses Psalm. Er kümmert sich um mich, sagt er. Er wacht über mich und bewahrt mich. Er gibt Richtung, wenn ich es brauche. Er macht mich heil. Er ruft und spricht zu mir. Er ist Tag und Nacht bei mir. Und dieses Bild mit diesen Aussagen, die ich gerade gesagt habe, malt David das in diese 23. Psalm. Und dann geht es gleich weiter in dem Vers 1 immer noch. Mir wird nichts mangeln. Das ist eine Deklaration und zugleich eine Entscheidung, die David hier trifft. Es bedeutet, dass alle meine Bedürfnisse vom Herrn, meinem Hirten, abgedeckt werden. Es bedeutet, ich beschließe, nicht mehr zu wollen, außer das, was mein Herr, mein Hirte mir gibt. Es ist eine starke Aussage. Es bedeutet im Grunde genommen, alles, was du mir gibst, reicht vollkommen aus, denn ich weiß, dass du sorgst für mich. Das ist, was David hiermit meint. Mir wird nichts mangeln. Ich weiß es, weil ich dir gehöre. Ich kenne dich. Ich bin nah bei dir. Ich bin dein Schaf, der dich folgt und kennt deine Stimme. Oder anders formuliert, ich kann gewiss sagen, dass du meinen Mangel ausfüllst, weil ich weiß, dass du alles hältst, besitzt und auch so gerne mir gibst. Das ist einfach eine andere Formulierung. Gott, ich brauche nicht zu zweifeln, weil ich weiß, dass du mich hältst. Ich brauche nicht in ein tiefes Loch zu rutschen, weil ich weiß, dass du meine feste Burg bist, mein fester Fundament. Du bist derjenige, der nicht nur mein Geist füttert. Du bist der Gott, der meine Seele begegnet und mein Herz kennt, meine Gedanken schon erahnt und zu mir spricht, damit ich Frieden erlebe und der richtige Zielrichtung hingehe. Im Vers 2, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wasser. Er führt die Schafe treu zu saftigen, grünen Weiden. Und vielleicht kennt ihr das Buch von Philip Keller, wo es der Hirte schaut auf Psalm 23. Und er sagt, Schafe legen sich nicht leicht hin. Es sind vier Bedingungen, warum die sich nicht hinlegen. Und das erste ist, wenn sie Angst haben, die legen sich nicht hin. Die ruhen sich nicht aus. Das zweite ist, die sind soziale Tiere. Haben wir gewusst, dass wir soziale Tiere sind? Wir werden verglichen mit Schaf, ist keine Beleidigung, oder doch? Aber ist keine Beleidigung im Großen genommen. Wir sind soziale Tiere. Und das bedeutet, wenn es Reibereien gibt untereinander, dann können die dich auch nicht ausruhen. Wenn es Knatsch gibt bei Nebenmann, dann können sie sich nicht ausruhen. Finde ich interessant. Wenn Fliegen oder Parasiten sie belästigen, können sie sich nicht hinlegen. Und wenn die Schafe Angst um Futter oder Hunger haben, ruhen sie sich nicht aus. Und das bedeutet, die Ruhe kommt, wenn der Hirte sie versorgt hat. Und was macht er? Er erledigt alle Reibereien aus dem Weg. Er verstumpft in Angst und schenkt Frieden und Sicherheit. Er nimmt diese Parasiten raus. Er säubert seine Schafe, damit die keine Unangenehmigkeiten haben. Und er gibt die was zu essen. Das ist, was ein Hirte macht. Und am Ende dieser Vers 2 sagt er, stilles Wasser. Du führst mich zu stilles Wasser. Wenn du jemals stilles, klares Wasser anschaust für eine lange Zeit, dann dein Körper kommt komplett zur Ruhe. Du atmest anders, du betrachtest einfach diese klare Wasser und was da alles einfach nicht viel passiert, weil es einfach still ist. Und das ist ein Bild, der David hier malen möchte und sagt, das ist meine Hirte. Er bringt mich raus aus das turbulente Wasser und er führt mich zu einem Ort, wo es ganz still ist, wo ich wieder denken kann, wo ich Gottes Stimme hören kann, wo ich wieder die Richtung kriegen kann, was ich so dringend hier brauche. Wir kennen das, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Wir kennen das aus der Bibel. Und das ist genau dieser Punkt eigentlich, was Gott so beinhaltet. Komm zu das stille Wasser und werde still. Dann hörst du meine Stimme. Vers 3, erquickt. Und eine andere Übersetzung sagt, wiederherstellt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Wiederherstellung. Das ist so eine Idee der Rettung eines Verlorenen. In Hebräischen bedeutet die Worte, stellt meine Seele wieder her. Es bedeutet, er bringt mich zurück zur Reue oder zur Umkehr. Er allein stellt die ursprüngliche Reinheit wieder her in uns. Er allein. Warum? Weil er rein ist, weil er pur ist, weil er einfach keine Flecken hat. Deshalb darf er das wiederherstellen in uns. Und es steht hier um seines Namens willen. Wir werden seine Gnade und Herrlichkeit widerspiegeln, nicht aus dem, was wir sind oder was wir tun, sondern wegen seiner perfekten und vollkommenen Wesen, das sich in uns widerspiegelt. So wenn Gott dich begegnet, es ist wie ein Spiegel, plötzlich wirst du eintauchen in Gott, sozusagen, weil du sein Kind bist und weil der Geist Gottes in dir wohnt. Plötzlich wird dieses Spiegelbild ganz anders. Und dann Gottes Herrlichkeit strahlt auch dich heraus. Hast du jemals jemand begegnet, der gesagt hat zu dir, boah, etwas ist anders über dich. Du strahlst ganz anders. Hat jemand das jemals über dich gesagt? Dann halte inne, weil es bedeutet, Gott bewirkt was durch dich, für jemand anderen nah an Gott zu kommen und etwas anderes zu sehen, der nicht menschlich ist in diesem Augenblick. Und wie wir diese Reinheit halten, wie David das gehalten hat, ist, dass er meditierte Tag und Nacht an Gottes Wort. Dass er Zeit genommen hat mit seiner Hirte, Gemeinschaft mit ihm verbracht hat, mit ihm seine Trübsal, seine Trauer, seine Wut, seine Frustration, seine Leiden hat er mit Gott geteilt, aber dennoch auch seine Freude, seine Zuversicht. Seine Lobpreis, er wusste, er war eine wahre Anbeter, er konnte Gott anbeten und sehen über die Umstände hinaus, wie treu Gott wirklich ist. Weil er kannte, das ist Realität. Hier ist nicht Realität, aber das ist Realität. Vers 4. Auch wenn ich wandere im Tal des Totenschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wer ist jemals in ein Tal gewandert? Ich meine wirklich physisch, ne? Nicht so seelisch, sondern wer ist in ein Tal gewandert? Das ist ein bisschen dunkel. Der Sonnenlicht versucht da durchzubrechen, aber wird schwierig in manchen Stellen. Es ist auch eingeengt und manchmal ist es tatsächlich kälter. Und ich finde dieses Bild so Hammer. Wir verstehen, dass ein Schatten nicht greifbar ist. Ne? Wir wissen das. Ich liebe das bei Kindern, die rennen nach ihren Schatten. Das habe ich auch gemacht als Kind. Hey, ich fange es nie. Aber ich war so begeistert, da war was am Boden und er hat immer das gemacht, was ich gemacht habe. Und bin immer hinterher gerannt und, naja, kann man aufgeben. Aber wir wissen als Erwachsener, ein Schatten ist nicht greifbar, sondern von etwas geworfen wird, das greifbar ist. Ein Schatten wirft hinaus von etwas, der greifbar ist. So sei es ein Mensch, dann hast du einen Schatten, weil es von einem Mensch, der greifbar ist, zu sehen ist am Boden. Und hier beschreibt David, so ist der Tod. Tod ist hier greifbar, nicht wirklich gesehen, aber trotzdem da. Und wir wissen es, wir erleben es. Wir leben es hier in Quelltor seit Neuestem. Wir leben es in ganz kleine Dinge, wo der Tod immer versucht zu flüstern, seinen Weg in unsere Leben zu finden. Und wir sind nur mit dem Schatten des Todes konfrontiert. Warum? Weil Jesus die volle Realität des Todes an unsere Stelle auf sich genommen hat. So, das ist die Wahrheit. Der Kreuz, das ist die Wahrheit. Der Tod ist besiegt. Das ist die Wahrheit. Das ist der Sieg. Es ist vollbracht. Aber dennoch auf dieser Erde, die Realität von Tod ist immer noch wie ein Schatten, dass du es ab und zu sehen kannst. Aber dennoch ist es nicht so greifbar. Der Hirte hat nicht die Gegenwart des Bösen eliminiert. Habt ihr das gewusst? Aber definitiv die Angst davor. Jesus hat alles vollbracht am Kreuz. Und er hat auch den Tod oder den Feind besiegt. Das hat er gemacht. Aber hier auf Erden sind Dinge noch im Gange, die sehr real sind und sehr lebendig sind. Aber weißt du, was Gott weggenommen hat? Wenn du da durchgehst, durch jedes Tal, durch jedes Horrorszenario, durch jede Umstände, der dich einfach nicht passt, er nimmt den Angst weg, weil er schon weggenommen hat. Und wenn wir so leben, wenn wir konfrontiert sind in Dinge in unserem Leben, dann können wir das proklamieren und sagen, Gott, du hast den Angst weggenommen von das, was ich sehe. Und stattdessen schenkst du Frieden und Zuversicht. Und dennoch, David spürt es mit allen Emotionen. Die haben versucht, ihn abzulenken. Doch er stützt sich auf seine Hirten, der ihn lenkt und führt mit seinen Stecken und Stab, die ihn trösten. Als ich das las und ein bisschen nachgedacht hatte, habe ich gedacht, boah, ich kann laufen auf dieser Erde ohne Angst. Was war eine Freiheit, wenn wir das jedes Mal machen würden, in jedem Moment, in jeder Situation, dass wir leben, wandeln ohne Angst. Was für ein Zeugnis. Was für ein Spiegelbild, der dargestellt wird von der Herrlichkeit, der Majestät Gottes, der plötzlich sichtbar wird, weil Angst nicht uns hält, sondern der Frieden Gottes. Wir widerspiegeln das, was Gott immer ist. Das ist echt etwas zu jubeln. Yes. Woohoo. Amen. Während der Zeit, die der Hirte auf der Weide verbringt, hat er nur eine Waffe oder wie eine Knüppel an einer langen Stab bei sich. Und wir haben schon eine Werkstatt darüber gemacht oder ein Seminar darüber gemacht. Aber ich sage es für alle diejenigen, die nicht bei Seminar waren. Wer war nicht bei diesem Seminar? Ja gut, dann höre gut zu. Here it goes. Wir haben Werkzeug, die beide Zwecke erfüllt. Und eine Hirte hat normalerweise mit sich einen kleinen Rucksack und in dem ist sein Mittagessen, Wasser, Erste-Hilfe-Ausrüstung. Und im Nahen Osten trägt der Hirte nur einen Stecken oder einen Stab bei sich. Und diese beiden Gegenstände bilden die übliche Ausrüstung eines einfachen Hirten. Für das Schaf ist der Stecken seines Besitzes lebenswichtig. Denn in dieser Zeit, der Hirte kann jederzeit seine Herde unter Kontrolle zu halten und zu beschützen. Er kann sie immer lenken mit dem Stab. Hier geht's lang, stopp. Aber zugleich kann er den Feind fernhalten oder sogar verletzen. Und das hat David gemacht, ne, mit den Bären und Löwen. Könnt ihr erinnern? Ja? Cool. Und mit dem langen Stab, mit gekrümmter Spitze, hilft er den Lämmern und Schafen wieder auf den rechten Weg, wenn sie sich im Gelände verstiegen haben. Schafen irren sich. Und Gott weiß das. Und deshalb, David wusste das auch, weil er hat sich auch verirrt. Und er wusste, wie wichtig es ist, eine Hirte zu haben, die man sagen kann, mein Hirte. Nicht irgendeine, die man mietet und ab und zu auswechselt, sondern eine Hirte, der mich mein Leben lang begleitet, der mich immer wieder zu mir sprechen darf und sagen darf, was Sache ist. Und wo ich Vertrauen habe, dass ich nicht nur höre, sondern die Stimme folge und das tue, was der Stimme mir sagt, weil es einfach Wahrheit ist. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Na, ihr habt schon erkannt heute Morgen, hier ist ein Tisch mit voller tolle Sachen. Habt ihr es schon gesehen? Manche kamen ein bisschen später. So, und jetzt braucht es Mut für manche. Ihr dürft jetzt aufstehen und ihr dürft etwas nehmen vom Tisch. Los geht's. Die Vase brauche ich wieder, die sind meine, aber sonst nimm alles. Los geht's. Go for it. Ja. Ja, natürlich. Die Vase brauche ich nur einfach immer wieder, aber das kannst du nehmen. Ja, sehr schön, Martina, da freue ich mich. Kannst auch die ganze nehmen, Elisabeth, ne? Kannst du auch. Du kannst auch die ganze Blume nehmen. Ah, okay. Dieser Tisch ist noch nicht leer. Very good. Nimm ruhig. Es ist noch nicht leer. Thank you, honey, but I put it back in the vase because I'm still preaching. Bless your cotton socks. Das kannst du auch mitnehmen. Nimm beides. Wenn du das machen möchtest, dann nimm das. Das darfst du. Ja, so viel du möchtest. Ja, ja. So, das war schon erfrischend, ne? Da sind noch ein paar Dinge, aber okay. Ich finde es interessant, der Geld ist noch übrig geblieben, hätte ich nicht gedacht. Braucht man kein Geld heutzutage. Ach so, ja, da stibitzt eine jetzt. Sehr gut. Braucht Kühnheit und Mut, super. That's it. Na, ihr Lieben, ich habe das gemacht, nicht euch nur zu beschenken, sondern interessanterweise in Urlaub hatte ich einen Traum. Und in diesem Traum sagte Gott zu mir, mein Tisch ist reich gedeckt und meine Kinder, die nehmen nicht alles. Mein Tisch ist reich gedeckt, aber meine Kinder, die nehmen nicht alles. Und ich bin aufgewacht und es gab noch mehr im Traum, aber Gott im Grunde genommen, als Gott zu mir sagte, ich will, dass du Psalm 23 predigst. Und ich habe mir gedacht, boah, wir haben das so oft durchgekaut, bist du dir da sicher? Und dann habe ich einfach mit meiner Familie, haben wir Psalm 23 neulich gemacht oder so? Ich war so ein bisschen unsicher. Aber das hat mich so getroffen. Weil Gott sagte noch was und man soll behütet sein, was Gott sagt. In den Traum, Gott sprach als Gott. Und deshalb sage ich es so. okay? Und ihr müsst alles abwiegen vor euch. Aber Gott sagte im Traum, meine Kinder nehmen nicht von meinem Tisch, sondern die suchen einen anderen Tisch und nehmen von dort. Und Notlösungen entstehen, weil wir andere Tische zugreifen. Und eine Notlösung bleibt eine Notlösung. Es hat nicht eine Dauer. Es ist für einen Augenblick. Es ist für einen Moment, der etwas zusammenhält. Das ist eine Notlösung. Aber Gottes Tisch, da ist alles vorhanden, der so reich ist, der in Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit weitergeht. So wenn du mit Kühnheit von seinem Tisch nimmst, dann wirst du erleben, wie er dich nicht nur beschenkt, sondern auch erfüllt. Und ich fand es süß, ihr habt an andere gedacht, ich nehme nur eine Blume oder ich nehme nur eine Packel, es soll für jeder was sein. Weißt du, dass im Königreich Gottes, das ist anders? Da dürfen wir gierig sein. Weißt du warum? Weil mit Gott das keine Ende in das, was er gibt. Da ist keine, jetzt muss ich kommen in 10 Tage wieder, Kinder, dann ist der Tisch wieder neu gedeckt. Das ist nicht Gott. Der Sekunde, dass du alles nimmst, was du brauchst, bam, ist wieder alles auf dem Tisch für den nächsten Gang. Und wenn wir diese Mentalität haben, nicht aus dem Gier, ich will, sondern aus, ich nehme von dir gerne, weil du so eine Freude dran hast, Gott mir zu geben. Du freust dich heute Morgen, dass wir hier vorne gestürmt haben und Dinge von deinem Tisch genommen haben. Du freust dich, weil es eine Vertrautheit ist. Wisst ihr, was ein Tisch bedeutet eigentlich in der Bibel? Es versiegelt ein Bund mit einem Essen. Und wenn du das zusammentust mit, wie David es sagt, mein Tisch ist reich bedeckt, dann verstehst du auch, wenn die Feinde kommen, das ist keine Verwirrtheit oder Ängstlichkeit, sondern er bleibt am Tisch, weil er einen Bund hat mit seinem himmlischen Vater. Und weißt du, wer nicht am Tisch kommen kann? Der Teufel. Der kann nicht. Der hat keinen Bund mit Gott. Da hat er keine Vereinbarung. So was macht der Feind? Der geht so rum und du siehst ihn. Wie die Schatten. Der ist greifbar irgendwie, aber doch nicht ganz. Und dann wird man abgelenkt, weil man nicht mehr den Tisch schaut. Weil man nicht an den Tisch sitzt. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, wirklich, nimm von Gottes Tisch. Werde Kinder, die mit Mut und Kühnheit in diese Erde wandeln mit der Bewusstsein, mein Gott steht hinter, mit und geht vor mir. Alles zugleich. Wie überwältigend. Und dann sagt er, dein Becher fließt über. Und ich glaube, manchmal wissen wir nicht, wie wir von den Tisch nehmen. Wenn du in einer Beziehung bist oder wenn du neue Freundschaft hast, und man trifft sich, ne, auf so einer, ich weiß nicht, Mittagessen oder Abendessen, da ist man zurückhaltend, da ist man wahnsinnig, man zeigt seine beste Seite am Anfang, weil man weiß nicht, wie die andere reagiert. Und da ist was in einem, der so gern gesehen werden oder angenommen wird. Das ist zugleich. So, du triffst diese Person und du bist zurückhaltend. Und dann gehst du vielleicht in eine Freundschaft, Beziehung oder in eine Beziehung. Und dann verwandelt es sich. Es wird realer, es wird echter. Und es muss so sein, weil sonst bleibst du einfach oberflächlich. Und durch diese Beziehung kommt Tiefe, aber es kommt auch Reibereien. Es kommt diese Parasiten. Es kommt diese Unannehmlichkeiten, wo man keine Ruhe findet oder vielleicht nicht schläft, weil weil da Reibereien sind. Und in dem Augenblick, wenn du in die Tiefe gehst und du zeigst, wer du wirklich bist, und das ist, um was es geht jetzt mit der Beziehung Gottes. Gott gibt dir nur so viel, dass du brauchen kannst, nicht was er brauchen kann. Gott gibt nur so viel, dass du sagst ja. Ja zu seiner Beziehung, ja zu seinem Weg, ja zu das, was er eigentlich dir zeigen möchte. Gibt er dir nur so viel, was du selber packen kannst. Und das ist teils Schutz, weil wenn er in seine ganze Herrlichkeit hier zeigen würde, ich glaube, wir sind dann sofort bei ihnen. Wir würden das nicht packen. Aber Gott möchte sich in sein vollkommenes Sein mehr und mehr offenbaren. Und deshalb ist da Anliegen, wenn du sagst, mein Becher fließt über. David hat verstanden, ich habe einen großzügigen Gott. Warum? Weil ich es erlebt habe, weil ich Zeit mit ihm verbringe, weil ich seine Stimme höre, weil ich mit ihm rede, weil ich das Wort Gottes kenne. Und wir sagen das so oft, ich glaube, am Sonntag. Aber das ist, was eine wahre Jünger ausmacht. Und dann kannst du sagen, wie es in Jakobus ist, ich betrachte das alle Freude, wenn ich durch Trübsal gehe, weil es mir eine Reife schenkt, weil es mir einen Blick von Gott schenkt, die ich annehmen kann und Halt nehmen darf. Und was ich interessant finde, ist, es sagt es hier, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Das ist eigentlich das Symbol des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist mit dir. Der Heilige Geist salbt dich mit Öl. Was bedeutet das? Es gibt dir Salbung. Wisst ihr, was Salbung bedeutet? Es macht dich einfach fähig. Salbung bedeutet, ich mache dich fähig, das zu tun, was Gott immer tut. Das ist Salbung. Deshalb, wenn du zu hart kommst und du kommst hier an, du machst und singst von Herzen und plötzlich merkst du, Gott ist hier. Das ist Salbung. Das ist, Gott offenbart sich in dem Moment durch einen Mensch. Und das haben wir. Wir haben der Geist Gottes, der in uns ist. Und ich finde das Bild so einfach Hammer, wie David das einfach unterwoben hat in diese Psalm. Und dann Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Hat David kein Leiden erlebt? Hat er Verfolgung erlebt und Hass und Wut? Wollte Leute ihn umbringen? Hat er Leute umgebracht? Hat er Irrwege gegangen? Ist er Irrwege gegangen? Ja. Er war so ein Mensch, der alles erlebt hat. Und dennoch kann er das sagen, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Warum? Weil er seinen Gott kennt. Es geht immer wieder auf das Quintessenz. Kennst du deinem Gott? Willst du deinem Gott kennen? Und das hat mich umgehauen im Traum, wo Gott einfach das ganz vehement: Mein Kinder nehmen nicht von meinem Tisch, Kerstin. Die suchen immer wieder einen anderen Tisch, der vielleicht schöner aussieht. Das glänzt, aber auf dem Sticker hinter steht Notlösungen. Statt eigentlich an meinem Tisch zu verweilen, diese Bund und Beziehung mit mir zu haben und zu erkennen, nimm alles, zöger nicht, sei gierig. Da darfst du am Tisch des Herrn, da darfst du gierig sein. Da darfst du alles nehmen. Wenn du mit mir beten möchtest, dann bitte steh einfach auf. Ich würde ganz gern einfach zum Schluss jetzt beten. Vater, hier kommen wir vor deinem Thron und wir lieben das so sehr, dass David dein Herz schon erkannt hat und eine schriftliche Form hinterlassen hat, damit wir das lesen und begreifen können. Damit wir Echos finden in unsere Herz, in unsere Geist, was David da eigentlich beschreibt. Und heute Morgen, ich bete, dass du jeder Einzelnen begegnest. Diese Woche, dass die merken, mein Hirte, nicht nur eine Hirte, sondern meine persönliche Hirte ist mit mir. Ich sitze an seinem Tisch und ich darf nehmen. Aber nicht nur das, ich darf ihm folgen und vertrauen und auf ihn hören. Und so spreche ich hier in den Namen Jesus. Ohren, geistliche Ohren, werde frei zu hören Gottes Stimme. Geistliche Augen, mach dich auf zu sehen, was Gott tut in dieser Stunde. Ich spreche, dass deine Zunge frei wird, Gottes Wort zu sprechen und nicht Hass und Wut und Zorn, sondern lebendiges Wasser soll aus deinem Munde rausfließen, damit, wenn Leute Durst haben, die Jesus finden und von ihm nehmen. Und ich sage, eure Geister sollen Einheit mit dem Heiligen Geist sein und das folgen, was Gott euch führt und lenkt und begleitet, von diesem Tagen an. Amen.